Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigtext für heute steht in Matthäus 2, die Verse 13 bis 23. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter bei sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch die Propheten Jeremia, der da spricht, Jeremia 31, 15, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum befiel er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Amen. Liebe Gemeinde, gerade war es, jedenfalls in unseren Vorstellungen, noch so idyllisch. Krippe, Hirten, Waisen bringen Geschenke. Und dann ist es schlagartig aus mit dieser vorgestellten Idylle. Herodes will das Kind umbringen, töten. Es ist immer schlimm, wenn Menschen zu Tode kommen. Noch schlimmer ist es, wenn sie bewusst getötet werden, wie wir das bei dem Anschlag in Magdeburg leider wieder gesehen haben. Und noch viel schlimmer ist es, wenn Kinder getötet werden, wo man sagen kann, die haben doch gar nichts damit zu tun. Im Krieg zum Beispiel. Oder schreckliche Bilder aus Konzentrationslagern. Da fragt man sich, wie kann jemand so etwas tun? Bevor wir uns das weiter angucken, will ich mal eine Zahl nennen, die mir so in den Kopf kam, als ich diesen Text las. Im vergangenen Jahr, also in diesem Jahr, jetzt zu Ende gehenden Jahr, sagen wir es so, sind in Deutschland über 106.000 Kinder abgetrieben worden. Mehr als Siegen Einwohner hat. Mir ist klar, dass man das nicht mit den ermordeten Kindern bei Herodes gleichsetzen kann. Aber es ist doch eine Zahl, die uns aufschrecken lassen sollte. Kommen wir zurück zu Herodes. Herodes der Große, von dem unser Predigtext berichtet, war ein besonders grausamer König. Er regierte von 37 vor Christus in Israel. Er tötete zum Beispiel 300 militärische Führer samt ihrer Söhne. Er machte auch vor seiner eigenen Familie nicht Halt. Im Jahr 35 ließ er beim Baden seinen Bruder in einem Swimmingpool ertränken. Seine Frau ließ er 29 vor Christus hinrichten, weil sie untreu gewesen sein soll. Ein Jahr später tötete er seine Schwiegermutter. Und schließlich ließ er sogar drei seiner eigenen Söhne hinrichten. Wenn wir das hören, können wir verstehen, dass dieser Herodes fähig war, ein Blutbad unter Kindern in Bethlehem anzurichten. Er ließ Kinder im Alter bis zu 2 Jahren umbringen, lesen wir hier. Eine unvorstellbare Grausamkeit. Ein Ausleger hat versucht, die Sache ein bisschen abzumildern, indem er eine Rechnung aufmacht und sagte, ja, bei geschätzten 300 Einwohnern wären das also nur so um die 30 Kinder gewesen. Da frage ich zurück, ist das nicht etwas ganz Schreckliches schon, auch 30 Kinder zu töten? Da stellt sich die Frage, wie kann das dazu kommen? So wie wir uns heute fragen, wenn wir Bilder von toten Kindern sehen. Da kann man nur weinen und klagen. Passend dazu bezieht sich unser Text das Klagen auf Rahel, die hier als eine Mutter Israels dargestellt wird und um die Kinder weint. Rahel ist übrigens in der Nähe Bethlehems begraben, wie wir aus 1. Mose 48, Vers 7 erfahren. Und es stellt sich eine andere Frage, nämlich die, was sagt Gott eigentlich dazu? Ist es Gottes Wille, dass solche Grausamkeiten passieren? Natürlich nicht, sagen wir. Gott kann es ja nicht gewollt haben, dass alle Kinder in Bethlehem umgebracht werden. Ja, aber fragt man dann, Gott kann doch über alles bestimmen. Wie passt das dann zusammen mit dem, was alles in der Welt an grausamen Dingen passiert? Was denkt sich Gott dabei? Schwierige Fragen. Suchen wir nach Antworten in unserem Predigtext. Der Predigtext beschreibt, wie Jesus in dieser Bedrohung der Herodes dem Großen geführt wird, beziehungsweise Josef, Maria und Jesus. Trotzdem, gerade in dieser schrecklichen Situation. Überschrift über die Predigt also, wie erkennen wir Gottes Führung, wenn es hart auf hart kommt? Drei Gedanken aus unserem Text. Ein erster Gedanke, vertraue Gott, dass er dich führt. Gott gibt dem Josef im Traum eine klare Ansage, geh nach Ägypten. Er führt ihn. Er rettet damit Josef, Maria und Jesus. Jetzt kann man sagen, das ist keine Antwort auf die Frage, warum das alles so grausam sein muss, aber es ist doch eine Antwort, dass Gott sagt, ja, auch wenn Fragen offen bleiben, ich führe dich trotzdem. Und vielleicht ist auch heute jemand hier, der sich fragt, wenn er zurückdenkt in diesen Tagen über das vergangene Jahr, warum ist dieses passiert, warum ist jenes passiert und ich verstehe es nicht. Ja, manche Fragen bleiben offen, aber Gott sagt, ich führe dich trotzdem. Ich lasse dich nicht im Stich, so wie damals Josef, Maria und Jesus. Wobei die Führung schon eine Herausforderung war. Stellen wir uns das vor, da hat Maria gerade einen Sohn geboren, den Jesus, in einer Krippe, eh schon weit weg von der Heimat. Und jetzt erscheint ihm Josef noch der Engel und sagt, geh nach Ägypten, Herodes will dein Kind umbringen. Übrigens war geschichtlich betrachtet Ägypten ein guter Ort zum Fliehen, weil Ägypten in einer politischen Spannungssituation zu Herodes stand, also da konnte er nicht so zugreifen, und Ägypten unterstand direkt der römischen Verwaltung. Aber für Josef, der wusste ja gar nicht, was seine Familie da erwartet. Wie hätten wir reagiert anstelle von Josef? Mancher von uns hätte vielleicht gesagt, das ist zu viel, jetzt sind wir schon hierher und dann noch nach Ägypten. Wie sollen wir das hinkriegen? Nach der beschwerlichen Reise nach Bethlehem, Geburt im Stall und jetzt auch noch nach Ägypten? Und dann noch mit einer Frau, die gerade geboren hat. Das geht doch nicht, Gott. Vielleicht hätte mancher auch gefragt, ja, nach Ägypten? Was machen wir denn da? Wovon ernähren wir uns da? Und wie lange müssen wir bleiben? Das müssen wir doch vorher erst mal wissen, bevor wir uns aufmachen auf die gefährliche Reise. In unserem Text steht nichts davon, dass Josef so oder ähnlich gefragt hätte. Da steht einfach nur, er machte das, was Gott sagte. Er nahm sein Kind und seine Frau und ging nach Ägypten. Er vertraute der Stimme Gottes. Er vertraute, wenn der Herr mich führt, ist das ein guter Weg. Auch wenn er nicht wusste, wie das ausgehen würde, auch wenn er nicht wusste, wie es dann weitergeht. Was für ein Vorbild im Vertrauen. Darum vertraue Gott, dass er dich führt. Gott hat dem Josef keinen Fahrplan gegeben. Er hat nicht gesagt, also du gehst jetzt nach Ägypten und dann geht das so weiter und irgendwann stirbt er. Steht er hier, aber nicht wann das ist und wie das ist und sowas. Also er zeigt ihm eben den nächsten Schritt. Und als sie dann in Ägypten sind, dann sagt er irgendwann, okay, jetzt ist soweit, wie ich dir gesagt habe, jetzt kannst du zurückgehen. Also Gott zeigt einen Schritt nach dem anderen. Nicht alles auf einmal. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich bin jemand, der gerne plant und genau weiß schon, dann ist das, dann ist das, dann ist das. Und da müssen wir lernen, muss ich lernen, sagen, Herr, jetzt ist das dran und dann zeigst du mir das Nächste, eins nach dem anderen. Und vielleicht tut Gott das, damit wir ihm wirklich vertrauen. Denn wenn wir schon alles wissen, dann haben wir es ja sozusagen in der Hand und wissen, ja, ja, alles klar. Nein, Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und sagen, du führst mich immer den nächsten Schritt. Mir ging das zum Beispiel so, als ich Abitur machte in der Zeit, ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich den Eindruck, Gott will, dass ich in eine andere Stadt ziehe. Ich wohnte, mein Elternhaus steht in der Nähe von Bonn, und ich hatte den Eindruck, hatte da hier Kontakt, ich soll nach Essen ins Ruhrgebiet ziehen. Das war zwar keine Flucht nach Ägypten, aber für mich auch schon ziemlich schwer. Also Elternhaus verlassen, Freunde verlassen, Gemeinde verlassen und dann von einem Haus am Waldrand. Also ich hatte erstmal einen Großstadtschock da. Naja, und dann habe ich da ein Mädchen kennengelernt. Und die ist heute meine Frau. Er hat uns zusammengeführt. Und das war für mich so ein schönes Beispiel, wie Gott mich geführt hat. Er hat mir nicht vorher gesagt, geh nach Essen, da findest du eine Frau. Da hätte ich gesagt, oh ja, mache ich. Ich musste erst mal gehen und ihm vertrauen. Und dann ging es weiter. Übrigens bin ich zum Vikariat nochmal nach Essen gegangen und da war das richtig schön. Also nicht, dass jemand denkt, ja, ich hätte was gegen das Ruhrgebiet. Wir machen nächstes Jahr eine schöne Reise nach Essen, September. Also fragt mich, ihr könnt gern dabei sein. Nun kann man fragen, Gottes Führung, ja, woher weiß ich denn, was Gott will? Ich weiß nicht, wie es euch geht, also mir ist jetzt noch nicht so direkt ein Engel in der Nacht erschienen. Gott kann das natürlich. Aber trotzdem ist es mir schon öfter in meinem Leben so gegangen, dass ich genau wusste, das ist jetzt dran, das will Gott jetzt von dir. Manchmal kann ich das gar nicht richtig erklären. Manchmal kann ich mich erinnern, dass ich vorher gebetet habe und gefragt habe, Herr, was ist jetzt dran? Manchmal hat Gott durch Bibelverse zu mir gesprochen. Ich hatte schon mehrere Situationen, wo mir ein Vers auch mehrfach begegnet ist und ich dann dachte, aha, okay, das ist jetzt das, was von Gott dran ist, wenn es immer wieder kommt. Aber ich kann leider kein Patentrezept geben, so nach dem Motto, also gib einen Code in deinen Computer ein, dann hörst du Gottes Stimme und du weißt das und das. Und so ist auch das schon ein Schritt des Vertrauens, dass ich vertraue und sage, Herr, ja, ich weiß noch nicht so genau, aber ich vertraue, dass du mir auch die Zeichen gibst, die Wegweisung gibst, die ich brauche. Und so können wir auch beten und fragen, vielleicht auch im Blick auf das neue Jahr, Herr, was ist jetzt der nächste Schritt für mich? Manchmal helfen auch Menschen, die uns einen Rat geben und dass wir spüren, habe ich auch schon erlebt, ja, das sagt jetzt nicht nur ein Mensch, sondern da redet Gott mit mir. Manchmal zeigen Ereignisse einen Weg. Gott hat für jeden seine persönliche Art, wie er führt. So wie hier bei Josef und seiner Familie. Übrigens sehen wir das auch im Blick auf das Alte Testament. In unserem Text, da finden sich nicht weniger als 3 Verse, wo es heißt, damit erfüllt würde, was gesagt ist. Also Vers 15, nicht? Er blieb nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Vers 17, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. Vers 23, er wohnte in der Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Also immer wieder dieser Rückgriff auf das Alte Testament, die Prophetie. Man nennt diese Zitate von Propheten im Matthäusevangelium Reflexionszitate, also eine Erinnerung an das, was im Alten Testament schon vorhergesagt wurde. Wir sprachen im ersten Advent schon darüber, da war das auch schon so im Predigtext. Und hier haben wir jetzt den Text, wo das Matthäusevangelium am dichtesten, am häufigsten vorkommt, also innerhalb eines Textes von 11 Versen 3-mal. Matthäus schrieb an Christen, die jüdische Wurzel hatten. Und darum war der Bezug zum Alten Testament für sie besonders wichtig. Durch diese Reflexionszitate half Matthäus ihnen, diese Zusammenhänge zu erkennen. Was bei Jesus geschieht, ist eben nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern ist genau das, was Gott schon vorhergesagt hat im Alten Testament. Und das machte es ihnen dann leichter und stärkte sie im Glauben an Jesus. Denn viele Juden lehnten Jesus ja auch ab. Und das haben wir hier am Beispiel, wie Gott führt. Gott führt, indem er zuerst die Verheißung des Alten Testaments gibt. Denen mussten die Leute vertrauen. Und erst viele Jahrhunderte später erfüllten sie sich. So hat Gott sein Volk geführt. Und die Geschichte, wie Gott Israel geführt hat, erst durch die Propheten, dann durch Jesus. Übrigens bis heute, dass Israel wieder ein Land hat. Ein Zeichen, das uns Mut machen kann, Gott zu vertrauen, dass er führt. Gerade auch in schwierigen Situationen, wenn wir uns fragen, wie geht es weiter? Oder warum offene Fragen da sind, warum passiert jetzt dieses oder jenes? Vertrau darauf. Ein zweites, rechne damit, dass Gott einen Plan für dich hat. Kommen wir zurück zu der Frage nach den Kindern, die in Bethlehem umgebracht wurden. Unschuldige Kinder mussten sterben. Das kann doch Gott nicht gewollt haben, sagen wir. Ja, aber wieso hat er da nicht das verhindert, wo er doch alles in der Hand hat? Viele stellen sich Gott vor wie so eine Art Marionettenspieler. Also der lässt Menschen so wie Puppen an unsichtbaren Fäden tanzen. Sieht zwar so aus, als ob die Puppen sich von selbst bewegen, aber in Wirklichkeit ist er der große Marionettenspieler im Himmel, der das alles so genau macht, wie er sich das schon vorgestellt hat, wie es im Drehbuch steht. Automatisch führen also die Puppen die vorgegebene Bewegung aus. Und viele sehen dieses auch als ein Bild für Gottes Führung. Also sind die Menschen nur scheinbar frei, in Wirklichkeit sind sie nur Puppen, sind wir also nur Puppen an diesen Schicksalsfäden Gottes. Ist das eine biblische, eine christliche Vorstellung? In der Bibel begegnet uns Gott nicht als ein Schicksalsgott, der so schon alles, jede einzelne Kleinigkeit vorherbestimmt hat. Sonst wäre es ja unsinnig zu beten. Dann würde das Gebet ja nichts verändern, nichts bringen. In der Bibel ist Gott ein lebendiger Gott, ein Gott, der handelt, ein Gott, der reagiert. Und statt dem Bild vom Marionettenspieler oder Puppenspieler würde ich lieber ein anderes Bild nehmen für Gott, nämlich das Bild eines Schachspielers. Dann sind die Menschen, die Christen, sozusagen Schachfiguren. Was ist der Unterschied zu dem Puppenspieler? Der Puppenspieler hat ein festes Drehbuch. Das ist schon völlig klar, so läuft die Sache ab. Der Schachspieler hat zwar auch ein festes Ziel, er möchte gewinnen, aber wie er dieses Ziel erreicht, zeigt sich eben erst im Verlauf des Spiels. Der Plan des Schachspielers ist also nicht statisch, sondern er bezieht auch die Züge des Gegenspielers mit ein. Was bedeutet das für die Frage nach dem Kindermord in Bethlehem? Natürlich hat Gott das nicht gewollt. So wie auch die Konzentrationslager verhungernden Kinder und Kinder, die in Kriegen und Anschlägen sterben, nicht will. Das sind sozusagen Züge des Gegenspielers. Aber trotzdem hat Gott einen Plan. Er lässt seine Leute nicht los. Er führt alles zum guten Ziel. So wie ein Schachspieler nicht aufgibt, wenn dem Gegenspieler ein guter Zug gelingt. Manchmal kann man auch das gar nicht so durchschauen, wie ein Schachspieler spielt. Da gibt es zum Beispiel beim Schachspielen ein Bauernopfer. Bauern sind im Schachspiel so eher unwichtige Figuren und manchmal muss man dann, um ein größeres Ziel zu erreichen, eine wertvollere Figur zum Beispiel zu schlagen, ein Bauernopfer geben. Und wer das nicht weiß, was der Schachspieler sich denkt, der hat vielleicht den Eindruck, ach, schon wieder ein Bauer weniger, der verliert bestimmt. Aber dann sieht die Sache am Schluss ganz anders aus. Und so ist es auch in unserem Leben. Manchmal muss Gott Schweres zulassen, damit Gutes entstehen kann. Manchmal führt Gott Umwege. Manchmal führt Gott verschlungene Wege. Wege, die wir auch nicht verstehen, wo wir uns fragen, Herr, warum dieses? Und später, vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte später, vielleicht auch erst in der Ewigkeit, merken wir, Gott hat doch einen guten Weg geführt. Gott hat doch alles in seinen Plan mit eingebaut. Die Geschichte vom Kindermord in Bethlehem, sie gibt uns keine Antwort auf die Frage, warum dieses schlimme Ereignis kommen musste. Vor der Bosheit von Menschen kann man eigentlich nur fassungslos davorstehen. Übrigens, nicht nur auf die Bosheit von anderen zu gucken, sondern auch zu fragen, wie bin ich denn? Wäre ich vielleicht auch dazu fähig? Und so fragen wir heute auch manchmal, wie konnte es zu Morden kommen, Kindermorden? Klar ist, Gottes Wille ist das nicht. Eher der Wille von Menschen. Der Wille von Menschen, die nicht nach Gottes Willen leben. Also insofern sollten wir nicht, wie oft gefragt wird, zuerst fragen, warum lässt Gott das zu, sondern eher fragen, warum lassen Menschen das zu? Aber manchmal passieren auch Dinge, die man nicht so menschlichem Handeln zuordnen kann. Naturkatastrophen zum Beispiel. Da können wir zwar allgemein sagen, ja, es passieren schlimme Dinge, Leiden, Schmerzen, Tod, Krankheiten, weil wir Menschen Sünder sind, weil wir uns von Gott abgewendet haben, wir alle zusammen. In der Schöpfung Gottes, vor dem Sündenfall, bevor der Mensch sich gegen Gott entschieden hat, gab es kein Leid, kein Schmerz, kein Tod. Der kam erst durch den Menschen. Das ist sozusagen eine allgemeine Erklärung. Aber die erklärt nicht, warum es jetzt bei dem einen ein Unglück gibt und bei dem anderen nicht. Ja, manchmal hat ein bestimmtes Verhalten auch Folgen, aber oft können wir es eben auch nicht erklären. Also der mehr Glück hat im Leben, ist deswegen nicht besser als einer, den ein Unglück trifft. Viele Fragen bleiben tatsächlich offen. Und was antwortet Gott, wenn wir dann fragen? Die Antwort Gottes ist an dieser Stelle keine logische Erklärung. Sie ist eine Zusage. Die Zusage, ich bin trotzdem bei dir. Und ich habe trotzdem einen guten Plan für dein Leben. Darauf kannst du dich verlassen. Und so sagt er ihnen und dir auch heute zu, ich habe einen Plan für das neue Jahr, für dich. Und Gott sagt dir auch zu, ich verstehe dich, wenn du fragst nach dem Warum. Jesus hat selbst an Gott gefragt, warum hast du mich verlassen? Er hat an der Stelle das Gericht Gottes getragen, viel schlimmer als das, was wir tragen müssen. Aber er kann diese Frage verstehen. Und so rechne damit, Gott hat trotz allem, trotz aller offenen Fragen, einen Plan für dein Leben. Ein drittes und letztes, hab das Ziel vor Augen. Ich erinnere nochmal an das Beispiel vom Schachspieler. Gute Schachspieler zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur ein Spiel gleichzeitig spielen können, sondern ein Großmeister am Schach kann zum Beispiel gegen 20 oder 30 andere Schachspieler gleichzeitig antreten und gewinnt am Schluss doch alle 20 oder 30 Spiele. Und so ist auch Gott. Er schafft das nicht nur bei 20 oder 30 Menschen, er führt alle Christen, alle, die zu ihm gehören, auf der ganzen Erde einen guten Weg. Und er bezieht dabei alle Gegenzüge ein, alle Bosheiten von Menschen, alle Schachzüge des Teufels sozusagen. Aber am Schluss gewinnt er. Am Schluss kommt er zum Ziel. Er ist der Sieger. Übrigens auch in unserer Geschichte. Es sieht zuerst aus, als ob Herodes, der starke König, die Fäden in der Hand hat, die müssen fliehen, er bringt die Kinder um, der starke Herrscher. Aber dann kommt der kleine Satz in Vers 19, als aber Herodes gestorben war. Auch der große König Herodes musste sterben. Und bis heute ist das so. Hitler ist tot, Stalin ist tot, auch Putin wird einmal sterben und wie sie auch alle heißen. Letztlich sind alle Herrscher dieser Welt ohnmächtig. Denn die, die so stark und mächtig aussehen, kommen doch am Schluss an ihr Ende. Aber Gott kommt zum Ziel. Und das ist der entscheidende Trost, wenn wir mit Grausamkeiten in der Welt konfrontiert werden, wenn wir in unserem Leben Schweres erleben und uns fragen, wo geht das hin? Am Schluss ist Gott der Sieger. Jesus kommt wieder als der Herr. Er wird alles Böse, alles wegnehmen, eine neue Welt schaffen, ohne Gewalt, ohne Kinder, die sterben müssen, ohne Krankheiten, ohne das, was dich gerade beschäftigt. So wie Jesus hier wieder nach Israel kommt, ein Zeichen dafür, dass Gott zum Ziel kommt und dass er dann in Nazareth wohnt und damit eine prophetische Verheißung wiederum erfüllt. Ein paar Sätze noch dazu, was mit diesem Wort Nazorea in Vers 23 gemeint ist. Es ist abgeleitet von dem hebräischen Wort Nazar, was so viel heißt wie Zweig. Beim Propheten Jesaja lesen wir, siehe, es wird ein Reis aufgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Ähnlich heißt es auch in Jesaja 53, das ist die Stelle, die im Alten Testament am deutlichsten davon redet, dass Jesus für uns gestorben ist. Da hören wir von dem leidenden Gottesknecht. Und da heißt es, er schoss auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Also dieser Wohnort von Jesus, Nazareth, erinnert daran, dass Jesus der von Jesaja vorausgesagte Retter ist. Der eben nicht als ein mächtiger politischer Herrscher auftritt wie Herodes, sondern der eine ganz andere Macht hat. So war sein Leben und sein Sterben. Jesus hat sich nicht mit Gewalt durchgesetzt. Schließlich wurde er gekreuzigt, um uns zu vergeben. Und er sagt Ihnen und dir heute Morgen zu, alles, was in deinem Leben gewesen ist, in diesem Jahr, vielleicht auch in den letzten Tagen, das habe ich für dich getragen am Kreuz. Das ist der tiefste Ausdruck der Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, schreibt Johannes. Und diese Macht der Liebe ist letztlich viel stärker als die Macht von grausamen Herrschern wie Herodes oder Herrschern heute. Und Jesus ist nicht im Tod geblieben. Gott hat ihn wieder lebendig gemacht. Auch das wird in Jesaja 53 schon angedeutet. Durch die Auferstehung hat er alles zu einem guten Ende gebracht. Und so tut das auch bei uns, bei allen, die ihm heute vertrauen. Da, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, hat er immer noch Möglichkeiten. Und wo wir an Jesus glauben, zu ihm gehören, macht er am Ende alles gut. Alle seine Leute werden auch auferstehen, werden mit dabei sein in Gottes neuer Welt. Und schon jetzt können sie erfahren, Gott zeigt immer wieder einen neuen Weg. Und so kann die Geschichte von der Flucht nach Ägypten und der Rückkehr nach Israel ein mutmachendes Beispiel sein. Trotz aller Angriffe, trotz aller Probleme, Gott kommt zum Ziel. Das gibt Hoffnung. Hoffnung auch für die Zukunft in einer Zeit, wo es vielen schwerfällt, Hoffnung zu haben. Gerade da, wo wir mit Leid und Gewalt konfrontiert werden. Und darum, habt dieses Ziel vor Augen. Ja, es bleiben sicher manchmal Fragen, manchmal auch drängende Fragen. Aber trotzdem dürfen wir Gott, dürfen wir Jesus, dürfen wir seinem Geist vertrauen. Wir dürfen vertrauen, er führt seine Leute, gerade dann, wenn es hart auf hart kommt. Er führt auch im neuen Jahr. Darauf können sie sich, darauf kannst du dich verlassen. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du den Überblick hast. Da, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, da kennst du immer noch einen Weg. Hilf uns, dir zu vertrauen und gib uns immer wieder neu diese Hoffnung auf dich. Amen.
Wir wollen jetzt zusammen Fürbitte halten und wer kann, möge dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, unser Herr und Heiland, gelobt und gepriesen seist du, Herr. Wir können dich nicht immer in Gänze verstehen, wir können dich mit unserem menschlichen Verstand, Herr, nicht erfassen, Herr. Und doch sind wir froh und dankbar, Herr, dass du unser Herr und Erlöser bist, Herr. Und wir bitten dich, Herr, führe du uns weiterhin und sei du an unserer Seite, Herr. Wenn wir in diese Welt schauen, Herr, und so viel Elend und Krieg und Not sehen, Herr, brauchen wir dich mehr denn je. Denn wir, Herr, können ohne dich nichts erreichen, Herr. Wir bitten dich für die Menschen, Herr, die unter Krieg leben. Wir denken an den Krieg in der Ukraine und aber auch die anderen Krisen, Herr, in dieser Welt, Herr, die nicht mehr so in unserem Fokus stehen. Wir denken an die armen Menschen, Herr, die umkommen, die auf der Flucht sind, Herr. Wir denken an dein Volk in Israel, an den Krieg in und um Israel herum, Herr. Wir bitten dich für die Menschen, für die Mächtigen, Herr. Schenke du ihnen Weisheit, Herr, im Umgang miteinander. Lass sie Frieden finden, Herr. Herr, wir befehlen dir die Menschen an, die um deines Namens willen leiden, die aus ihren Familien verstoßen werden, aus ihren Dörfern, aus ihren Häusern, Herr. Wir denken an die Menschen, die in Nordkorea in Straflagern sind, an die Menschen, die in der muslimischen Welt verfolgt werden, Herr. Stehe du den Verfolgten bei, Herr, tröste sie, mache sie stark und lass sie die Hoffnung nicht verlieren. Wir befehlen dir alle an, die auf der Flucht sind, die sich verstecken müssen, Herr, Verfolgung und vor Elend. Herr, wir bitten dich für unsere Politiker in unserem Land, in der Welt, in unserer Stadt, Herr. Mögest du ihnen Weisheit schenken, Herr, um uns zu regieren zum Wohl der Menschen, Herr. Herr, wir bitten dich für unsere Gemeinde, Herr. Wir bitten dich für die Arbeit im Presbyterium, für die Entscheidungen, die getroffen werden müssten, dass du uns auch mit deinem Geist, Herr, dort beistehst, Herr. Wir bitten dich für die Mitarbeiter in unserer Gemeinde, egal an welcher Stelle sie sind, Herr, für die Jugendarbeit, für die Arbeit mit den älteren Herren. Wir bitten dich für unsere Konfirmanden und Katechumenen, Herr. Mögen sie durch diese Zeit hier, Herr, dich finden, Herr, und zum Glauben kommen, Herr. Wir befehlen dir alle an, die Menschen pflegen, Herr, die Dienst in Krankenhäusern tun, bei der Feuerwehr, bei der Polizei oder sonst wo, Herr. Wir bitten dich für die Kranken, für die Schwachen, für die Hoffnungslosen, ja, für die Trauernden, für die Menschen, die auch bei uns in der Gemeinde sind, Herr, die jetzt ganz besonders deinen Trost brauchen, Herr. Verlasse du sie nie und schenke du ihnen Kraft, Herr, denn wir wissen, Herr, dass wir einmal bei dir sein können und das Größte und Beste uns noch bevorsteht, Herr. So legen wir jetzt alles, Herr, das, was wir nicht in Worte fassen können, Herr, das, was wir jetzt nicht gesagt haben, in dein Gebet, das du uns gegeben hast, und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen Sonntag und die letzten Tage dieses Jahres mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.